Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die hochgelegenen Alpengletscher schmelzen noch schneller als erwartet. Was das bedeutet und wo wenigstens die Eisbohrkerne der Gletscher noch sicher sind vor dem Klimawandel, beschäftigt uns ausführlich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es um neue Erkenntnisse zu der Navigation der Zugvögel und eine Überwinterungshilfe für Streifenhörnchen. Die alpinen Gletscher in der Schweiz, Frankreich, Italien und Österreich haben allein in den Jahren 2000 bis 2014 rund 17% ihres Eisvolumens verloren. Ewiges Eis für immer gegangen. Das ergab eine Studie der Universität Erlangen-Nürnberg schon im Juni 2020. Inzwischen schmelzen selbst die Eiskappen der Gletscher ab, die in großer Höhe liegen. Das haben Forschende der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in ihrer aktuellen Studie bewiesen. Dafür haben sie unter anderem Eisbohrkerne am Gipfel der Tiroler Weißseespitze analysiert. Dieser Gletscher liegt auf 3500 Metern Seehöhe. Ich habe kurz vor der Sendung gesprochen mit Andrea Fischer. Sie ist Erstautorin der Studie und wollte von ihr wissen, wie viel Masse der Gletscher auf der Weißseespitze in den letzten Jahren im Schnitt verloren hat.
Der Gletscher am Gipfel der Weißseespitze verliert im Moment im Mittel 0,6 Meter pro Jahr. Und das sind in 10 Jahren dann immerhin 6 Meter. Die vorhandene Eisdicke oben sind 10 Meter. Das heißt, dass in 10 Jahren der Großteil des Gletschers dort abgeschmolzen sein wird.
Die Gletscher schmelzen ja global immer schneller. In den letzten Jahren schwand das Eis der Gletscher bis zu 3-mal schneller als noch im 20. Jahrhundert. Warum verlieren die Gletscher so viel an Masse? Weil die Temperaturen insgesamt im Sommer immer höher werden oder weil im Winter die Niederschläge fehlen?
Es ist nicht ganz so einfach, dass es nur linear mit der globalen Temperatur zusammenhängt, weil hier einige Rückkopplungsprozesse beteiligt sind. Nämlich ist ein Effekt, dass sich die Wetterlagen insgesamt ändern, dass wir immer mehr warme Frühsommerwetterlagen haben, die Temperaturen während des Sommers zu hoch sind und die Niederschläge in Form von Regen und nicht Schnee fallen. Und so wird die Schmelzsaison am Gletscher immer länger und länger. Früher war das zwischen Mitte Juli und Anfang September und heute haben wir oft Schmelze zwischen Anfang Juni und Mitte Oktober. Dann kommt dazu, dass sich der Gletscher selbst ändert. Die Oberfläche wird sehr dunkel, nimmt dadurch wesentlich mehr Sonnenenergie auf als eine sehr helle Oberfläche. Durch die Schneefälle eben wird der Gletscher sehr hell. Und das ist auch einer der Mechanismen, der dazu führt, dass die Schmelze einfach sehr viel effektiver vor sich geht, rascher vor sich geht. Ab einer gewissen Eisdicke, etwa 5 bis 6 Metern, heizt zusätzlich die Sonne durch das Eis, durch den Untergrund auf und der Gletscher schmilzt auch quasi vom Boden her und damit verdoppeln sich die Schmelzraten ab einer gewissen Dünne des Eises.
Wie konnten Sie diese ganzen sich verstärkenden Prozesse denn messen?
Das ist eine Reihe von verschiedenen Forschungsprojekten, in der wir uns diesen Phänomenen widmen. Da gehören dazu Massenbilanzstudien auf den österreichischen Gletschern. Es werden ja 10 österreichische Gletscher sehr detailliert vermessen. Und an den Änderungen dort, an sehr vielen verschiedenen Messstellen, konnte man diese Effekte alle festmachen. Die Weißseespitze ist einer der Punkte, die am höchsten gelegen sind. Und es ist insofern ein Meilenstein, weil das Eis dort angefroren ist und so ein relativ unmittelbarer Klimazeiger ist im Unterschied zu den bewegten Gletscherzungen.
Das Eis dort oben ist angefroren, das heißt, der hat ja eine gewisse Höhe. Warum schützt die Höhe den Gletscher nicht vor dem Schmelzen?
Die Höhe hat den Gletscher an der Weißseespitze sehr lange geschützt. In den Westalpen sind die sehr hohen Gletscher nach wie vor relativ unbeeinträchtigt vom Klimawandel. Dort sind geringe Massenverluste nur zu verzeichnen, wenn auch in den letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten von Schmelzwassern auch in Höhen über 4000 Meter festgestellt wurde. Das heißt, diese Auswirkung des Klimawandels auf die Gletscher ist durchaus sehr höhenabhängig. Und in den Ostalpen hat der Klimawandel nun eine Dimension erreicht, dass sogar die größten Höhen, die obersten Gipfel davon betroffen sind. Und das hat für die Gletscher insgesamt in den Ostalpen die Auswirkung, dass keine Schneemengen mehr in Eis umgewandelt werden und die Schmelze dann sehr rasch vor sich geht über die gesamten Gletscherflächen und sich dadurch auch das Erscheinungsbild der Gletscher drastisch ändert. Es gibt diese gleißenden Firnflächen nicht mehr. Die Gletscher sind insgesamt sehr dunkel und damit ändert sich auch das Landschaftsbild.
Neben der Optik, also der Änderung des Landschaftsbildes, welche Folgen leiten Sie noch aus der schnellen Schmelze der Gletscher ab für den hochalpinen Lebensraum, aber auch für die Lebensräume darunter?
Wir sind in den Alpen in der glücklichen Lage, dass wir ein sehr hohes Dargebot von Wasser aus Niederschlägen haben. Das Wegfallen des Schmelzwassers, das über kurz oder lang eintreten wird, wird sich daher auf unsere Wasserversorgung nicht dramatisch auswirken. Eher im Nahbereich des Gletschers kommt es zu verschiedenen Folgen, wie etwa einer Zunahme von Massenbewegungen, von Murenereignissen oder auch von Felssturzereignissen. Durch die sehr rasch nachkommende Vegetation kann man sich hier auch eine Stabilisierung der Situation in den nächsten Jahrzehnten erwarten. Es wird dort eine neue, auch wunderbare Hochgebirgslandschaft entstehen. Wesentlich dramatischer sieht das aus in den hohen und trockenen Gebirgen der Erde, im Himalaya, in den Anden, wo vermehrte Ereignisse den Siedlungsraum betreffen können und auch der Wassermangel durch das dort geringe Niederschlagsdargebot ganz andere Folgen haben wird.
Ich sprach mit Andrea Fischer vom Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich versuchen, wenigstens noch die Informationen aus dem Gletscher zu retten, bevor das Eis zu Wasser wird, und entnehmen Bohrkerne. Denn die Klimadaten aus dem Eis liefern wichtige Informationen über die Vergangenheit. Gletscher sind also Klimaarchive. Und aus aller Welt tragen die Forschenden Bohrkerne zusammen, um sie vor der Schmelze für die Nachwelt zu retten. Sven Kästner mit Details.
Langsam frisst sich auf 4500 Metern Höhe ein Bohrer ins Eis. Ein Video dokumentiert die Arbeiten am Gletscher Colony Fetti. Hier an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz holen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Eisbohrkern aus 22 Metern Tiefe nach oben. Gerade rutscht ein 70 cm langes Stück aus dem hohlen Bohrrohr.
10.000 years old. Can you imagine? This piece of ice is 10.000 years old.
10.000 Jahre alt sei dieses Eis, sagt Margit Schwikowski, die Leiterin der Umweltchemie am Schweizer Paul-Scherrer-Institut. Anhand der Zusammensetzung will die Forscherin das regionale Klima früherer Jahrhunderte rekonstruieren und auch Rückschlüsse auf die damalige Zusammensetzung der Atmosphäre ziehen. Aber die Erderwärmung gefährdet dieses Klimaarchiv.
Weil die Gletscher jetzt ja zunehmend vom Schmelzen bedroht sind. Das heißt nicht, dass sie jetzt in ein paar Jahren verschwinden. Aber die gespeicherte Signatur, an der wir ja interessiert sind, die wird durch Schmelzwasser zerstört.
Wenn die obere Schneedecke taut, fließt das Schmelzwasser durch Poren im Eis nach unten und verwischt dort die Klimasignale aus der Vergangenheit. Wissenschaftler aus der Schweiz, Italien und Frankreich wollen deshalb in den kommenden Jahren möglichst viele Eisbohrkerne bergen, bevor die in den Gletschern gespeicherten Informationen verwässert werden. Margit Schwikowski arbeitet an diesem Ice-Memory-Projekt mit.
Die Methoden, wie man diese Eiskerne untersucht, die entwickeln sich rasant. Also wir wissen vielleicht noch gar nicht, was wir in 20 Jahren da herausfinden können oder welche Fragen wir damit beantworten können, die wir heute vielleicht noch gar nicht stellen.
Per Hubschrauber lassen die Forschenden am Colony Fetti den Eisbohrkern vom Gipfel transportieren. Später soll es mit dem Flugzeug weitergehen, bis in die Antarktis. Dort, neben der Forschungsstation Concordia, will die vor kurzem gegründete Ice Memory Stiftung für 1,2 Millionen Euro ein Lager in einer Schneehöhle errichten. Der Grund? Das Gebirgseis könnte dort jahrzehntelang ohne Energieverbrauch bei minus 50 Grad Celsius aufbewahrt werden. Da der Zugang für kurzfristige Forschungsvorhaben erschwert würde, blieben die Bohrkerne für kommende Forschergenerationen erhalten. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, denn der Südpol gehört laut Antarktisvertrag zu keiner Nation.
Diese Eiskerne gehen dann in die internationale Stiftung über, von der sie dann auch verwaltet werden. Und das ist eigentlich auch unsere Idee, weswegen die Antarktis der beste Standort dafür ist.
Neben Grönland gelten die riesigen Eismassen der Antarktis als Hauptklimaarchiv und bisher schmelzen sie nicht. Forschende starten dort gerade eine neue Tiefenbohrung, mit der sie 1,5 Millionen Jahre zurückschauen wollen. Frank Wilhelms vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven arbeitet daran mit. Auch er hält es für wichtig, Eisproben aus den Gebirgsregionen weltweit zu bewahren.
Der Ansatz bei Ice Memory ist ja wirklich auf sehr lange Zeitskalen. wirklich als Archiv, was für zukünftige Generationen da ist. Und da macht der Ansatz zu sagen, ich verbuddel die im antarktischen Eisschild, auf jeden Fall auch Sinn und auch der hohe Aufwand. Und natürlich ist auch diese ganze Dimension, dass man sagt, man hat quasi das Erbe der Menschheitsgeschichte, was man dort sichert und dann einlagert.
Gebirgsgletscher sind mittlerweile überall bedroht. Die Folgen haben Forschende bereits in den Walliser Alpen festgestellt. Schmelzwasser hat dort am Grand Combois innerhalb von 2 Sommern irreparable Schäden an den Eisschichten angerichtet. Typisch für die Region, sagt Christoph Meyer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
In den Alpen ist es eigentlich schon 5 nach 12 für solche Dinge, vor allem weil es in den Alpen eben noch sehr wenige Lokationen gibt, wo es überhaupt kalt genug ist, dass man Eiskerne bohren kann.
In 2 Jahren will die Ice Memory Stiftung das Lager am Südpol errichten. Zuvor müssen noch die Partner des Antarktis-Vertrages zustimmen.
Sven Kästner über das Klimaarchiv am Südpol. Es ist eines der jährlich wiederkehrenden Naturwunder, wenn kleine Singvögel wie zum Beispiel die Nachtigall aus dem Winterquartier in Somalia wieder zurückfindet in ihr Brutgebiet an der niederländischen Nordseeküste. Wie macht sie das nur? Und dabei stellt sich nicht nur die Frage, wieso ein kleiner Vogel von manchmal weniger als 20 Gramm über Alpen und Meere und Wüsten kommt, sondern auch, wie sich die Nachtigall oder der Teichrohrsänger diese lange Route überhaupt merken kann und weiß, wann sie am Ziel ihrer langen Reise ist. Ornithologen aus Oxford sind diesen Fragen nachgegangen. Die Ergebnisse ihrer Studie stehen in der aktuellen Ausgabe der Science. Dagmar Röhrlich stellt sie vor.
Teichrohrsänger sind erstaunliche Vögel. Obwohl sie noch nicht einmal so lang sind wie eine Hand und weniger wiegen als ein Teelöffel, ziehen sie im Spätsommer und Herbst aus ihren Brutgebieten in Europa über 6000 Kilometer hinweg in ihre Winterquartiere südlich der Sahara.
Im Frühjahr darauf ziehen sie wieder und sie kehren fast an denselben Ort zurück, den sie im Vorjahr verlassen haben.
Wie die kleinen Vögel dieses Kunststück schaffen, das untersuchen Joe Wynn vom Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven und seine Kollegen von der University of Oxford.
Sie sind für unsere Studien perfekt, weil sie sehr oft beringt werden. Wird ein Vogel später wieder eingefangen, kann man ihn identifizieren und alle möglichen coolen Dinge ableiten. Über ihre Demografie, ihr Alter, aber auch über ihre Wanderungen.
Beringungsorte wie Fundorte werden für ganz Europa zentral erfasst, sodass die Daten von rund 18.000 Vögeln in die Untersuchung eingeflossen sind. Teichrohrsänger ziehen nachts. Und weil nur die wenigsten 2 Jahre alt werden, muss der Weg ins Winterquartier genetisch einprogrammiert sein. Doch für den Ort, an den sie zurückkehren, sieht das anders aus.
Sie finden mit so erstaunlicher Präzision wieder zurück an den Ort, an dem sie geschlüpft sind, dass sie weitere Informationen gelernt haben müssen, um sie dann auf ihrem Heimweg zu nutzen.
Der Verdacht? Sie nutzen das Erdmagnetfeld. Wie Vögel dieses Magnetfeld wahrnehmen, wird derzeit intensiv erforscht. Die Ornithologen verfolgen die Theorie, dass Vögel Magnetfeldlinien mithilfe spezieller Moleküle im Auge registrieren und dass die Tiere diese Fähigkeit nutzen, um ihre Flugrichtung und auch ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Also analysierten die Forscher parallel zu den Beringungsdaten auch noch die des Erdmagnetfelds.
Es gibt mehrere Parameter, von denen wir glauben, dass Vögel darauf achten können. Einmal ist es die Inklination, der Winkel zwischen den Magnetfeldlinien und der Erdoberfläche. Am Äquator verlaufen sie nahezu parallel, an den Polen senkrecht. Ein anderer Faktor ist die Stärke des Erdmagnetfeldes. Und schließlich ist dann noch der Winkel zwischen dem magnetischen und dem geografischen Nordpol. Wenn sich die Vögel an solche Hinweise erinnern können, dürfte ihnen das den Weg nach Hause weisen.
Allerdings ist das Erdmagnetfeld nicht statisch, sondern verschiebt sich von Jahr zu Jahr um ein paar Kilometer. Daher untersuchten die Forscher, ob sich mit dem Magnetfeld auch der Brutplatz der Vögel verlagerte. Und tatsächlich.
Die Vögel scheinen für die Inklination des Magnetfelds empfänglich zu sein, also für den Winkel zwischen den Magnetfeldlinien und der Erdoberfläche. Sie verlagerten ihren Brutplatz entsprechend. Dass sie auf die beiden anderen Faktoren reagieren, darauf fanden wir vielleicht überraschenderweise keine Hinweise.
Als die Forscher den Winkel zwischen Feldlinien und Erdoberfläche in ihre Analysen einbezogen, konnten sie den Brutplatz mit einer statistischen Abweichung von etwas mehr als einem Kilometer vorhersagen. Bei den beiden anderen Parametern waren die Abweichungen mit 20 bis 200 Kilometern deutlich größer. Die Teichrohrsänger scheinen die magnetische Inklination wie ein Stoppschild einzusetzen. Sobald dieser Winkel einen bestimmten Wert erreicht, hören sie auf zu fliegen und suchen einen Nistplatz. Ein Beweis seien ihre Befunde aber nicht, betont der Forscher. Dazu brauche es nur Experimente und Analysen bei anderen Zugvögeln.
Dagmar Röhrlich über das Wunder des Vogelzugs. Den ganzen Winter einfach nur verschlafen und aufwachen, wenn das uselige Dauergrau oder die Omikronwelle vorbei ist. Für viele Menschen sicherlich ein reizvoller Gedanke. Für Tiere wie Hörnchen oder Braunbären ist es aber kein schöner Traum, sondern alternativlos, denn sie müssen in der nahrungsarmen Zeit Energie sparen. Ganz unproblematisch ist das allerdings nicht, denn wer monatelang schläft, sammelt dabei giftige Stoffwechselprodukte. Heute berichten Forschende in Science über einen verblüffenden Trick, mit dem Streifenhörnchen trotzdem gut über den Winter kommen. Christine Westerhaus kennt die Details.
Wenn Streifenhörnchen Winterschlaf halten, trinken sie oft wochenlang nichts und scheiden auch nichts aus. Doch das wird irgendwann zu einem Problem, sagt Felix Sommer von der Universität Kiel, einer der Gutachter dieser Studie.
Das Problem ist, wenn man Proteine zerlegt, dann spaltet man das ja auf in die einzelnen Aminosäuren. Das wird verstoffwechselt hin zu Harnstoff. Und das ist eben, was für den Körper toxisch ist.
Wir Menschen und viele andere Säugetiere scheiden den produzierten Harnstoff mit dem Urin aus. Doch Streifenhörnchen können dieses Abfallprodukt recyceln und daraus neuen Stickstoff gewinnen. Das haben Hannah Carey von der Universität von Wisconsin-Madison und ihr Team nun entdeckt. Dabei helfen den Hörnchen bestimmte Mikroben, die in ihrem Darm leben.
We could detect.
Wir konnten nachweisen, dass diese Darmbakterien ein Enzym namens Urease herstellen und damit Stickstoff aus dem Harnstoff und anderen Abfallprodukten im Körper recyceln. Und dieser Stickstoff wird dann zurück in den Körper geschleust und dort für die Bildung neuer Proteine genutzt. Um den Weg des Stickstoffs nachverfolgen zu können, haben Hannah Carey und ihr Team diese Moleküle markiert und dabei gesehen, während des Winterschlafs transportiert der Körper die verbrauchten Stickstoffverbindungen nicht in die Niere, sondern in den Darm zu den dort lebenden Bakterien. Dieses Stickstoffrecycling hilft den Streifenhörnchen, sich einerseits nicht mit dem angesammelten Harnstoff zu vergiften. Andererseits verhindert es womöglich, dass der Körper die Eiweiße in den Muskeln abbaut, sagt Hannah Carey. Dies geschieht zum Beispiel bei Nahrungsmangel. Streifenhörnchen hingegen können den von Bakterien recycelten Stickstoff nutzen, um neue Proteine zu bilden. Vielleicht helfen die Mikroben den Winterschläfern also auch dabei, ihre Muskelstärke zu behalten. Streifenhörnchen verbringen Monate ohne Nahrung und Bewegung, als kleiner Ball zusammengerollt in ihrem Winterquartier. Für uns Menschen wäre das gefährlich. Wenn wir wochenlang im Bett liegen, bauen sich unsere Muskeln ab. Und es dauert eine Weile, bis wir sie wieder aufgebaut haben. Die Streifenhörnchen dagegen wachen im Frühling auf und müssen dann sofort ihre einzige Chance im Jahr nutzen, sich zu paaren. Damit haben die Forschenden ein Rätsel gelöst, das Biologen schon lange beschäftigt hat, sagt Felix Sommer.
Also es war auf jeden Fall eine Frage, die sich das Feld schon sehr lange stellt. Vor allem eben auch aus Beobachtungen, dass zum Beispiel am Ende der Winterschlafphase sogar die Muskelmasse manchmal zunimmt. Und das ist natürlich sehr komisch. Also kann man ja jeden Bodybuilder oder wie auch immer mal fragen, wenn man sich da nicht passend ernährt, ist das einfach unmöglich.
Der Trick der Streifenhörnchen könnte womöglich auch Menschen helfen, den Abbau von Muskeln zu verhindern. Zum Beispiel bei Patienten, die wochenlang im Krankenhaus liegen, mit dem Raumschiff im All unterwegs sind oder auch Menschen mit Sarkopenie, also Muskelschwund im Alter. Zwar sei zunächst noch mehr Forschung nötig, sagt Felix Sommer. Doch grundsätzlich sei es denkbar, diesen Menschen stickstoffrecycelnde Mikroben als Medikament zu verabreichen.
Wenn man durch ein Boosten des Stickstoffrecycling diesen altersbedingten Muskelabbau ein bisschen abschwächen könnte, wäre das sicherlich für viele Menschen sehr sinnvoll.
Christine Westerhaus über eine Überwinterungshilfe für Streifenhörnchen. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Lukas Kohlenbach. Toyota wird Japans erstes Mondfahrzeug bauen.
Das gab das japanische Unternehmen bekannt. In dem Auto sollen Menschen auf dem Mond essen, arbeiten und schlafen können. Mit einem Roboterarm am Fahrzeug können sie die Proben der Mondoberfläche nehmen und Reparaturen an der Karosserie durchführen. Das Gefährt soll Lunar Cruiser heißen, in Anlehnung an Toyotas populären Geländewagen Land Cruiser. Die japanische Raumfahrtagentur plant schon Ende dieses Jahrzehnts, Menschen auf den Mond zu schicken. Langfristig ist eine Mondbasis am Südpol des Mondes geplant.
Geimpfte Eltern schützen ihre ungeimpften Kinder vor SARS-CoV-2-Infektionen.
Das zeigen Analysen von Daten aus mehreren Corona-Wellen in Israel. Ein internationales Forschungsteam präsentiert die Ergebnisse im Fachjournal Science. In den untersuchten Familien waren die Eltern vor ihrer ersten Impfung noch nicht mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen. Nach zwei Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer reduzierte sich das Risiko ihrer Kinder, an Covid-19 zu erkranken, deutlich. Sowohl in einer Welle Anfang Januar 2021, in der noch die Alpha-Variante in Israel vorherrschte, als auch in der Delta-Welle in Israel im Sommer vergangenen Jahres. Eine doppelte Impfung der Eltern verminderte die Wahrscheinlichkeit, dass sich ihre Kinder in der Alpha-Welle mit SARS-CoV-2 infizierten, um 70% im Vergleich zu Kindern ungeimpfter Eltern.
Kakadus können Golf spielen.
Ein internationales Forschungsteam wollte untersuchen, ob Kakadus mehrere Werkzeuge kombiniert benutzen können, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Diese Fähigkeit ist sonst nur von einigen Primaten bekannt. Für ihre Forschung setzten sie einen Versuchsaufbau ein, der dem Golfspiel ähnelt. Der Kakadu musste einen Ball auf ein grünes Feld legen und mit einem Stab in das richtige Loch schlagen. Dann bekam der Papagei Futter als Belohnung. 3 der 11 getesteten Kakadus lösten die Aufgabe auf Anhieb ohne Probleme. Dabei entwickelte jeder Vogel eine ihm eigene Technik. Dass die Kakadus so schnell lernten, die Werkzeuge kombiniert zu nutzen, ist erstaunlich und belegt ihre Intelligenz. Neben Menschen besitzen nämlich nur wenige Primaten ähnliche Fähigkeiten. Schimpansen etwa nutzen Stein und Amboss, um Nüsse zu knacken. Sie brauchen jedoch jahrelang Erfahrung und Übung dafür.
Ausgewilderte Luchse haben eine geringe genetische Vielfalt.
Das könnte eine Ursache dafür sein, dass sich die Luchsbestände in Mitteleuropa nur langsam erholen, schreibt ein internationales Forchungsteam in der Fachzeitschrift Biological Conservation. Die geringere Vielfalt macht sie weniger widerstandsfähig. Die Wissenschaftler verglichen die genetische Vielfalt von ausgesiedelten Luchspopulationen mit natürlichen Populationen in Ost- und Nordeuropa sowie Asien. Hier ist der Luchs nie ausgestorben. Um die Ausbreitung der Tiere zu fördern, seien größere zusammenhängende Reviere nötig, die nicht durch Straßen und Siedlungen zerschnitten werden. Weitere Auswilderungen könnten zusätzlich den Genpool der Luchspopulationen erweitern.
Ein experimenteller Impfstoff gegen das Zika-Virus könnte Fehlbildung bei Föten verhindern.
Das Zika-Virus löst bei infizierten Erwachsenen zwar nur milde Symptome aus, bei infizierten Schwangeren kann das Virus jedoch Fehlbildungen des Fötus auslösen. Forschende suchen daher nach einer effektiven Impfung, die auch die Übertragung auf den Fötus verhindern könnte. Ein Impfstoffkandidat amerikanischer Wissenschaftler war bereits erfolgreich an nicht schwangeren Tieren getestet worden. Auch in einer ersten klinischen Studie mit Menschen konnte seine Sicherheit bei der Anwendung in Erwachsenen bestätigt werden.
Und das war die Wissenschaftsmeldung von und mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 28. Januar. Adrien Ouzou und die Vermessung des Himmels. Vor 400 Jahren kam in Rouen Adrien Ouzou zur Welt. Über seine Kindheit und Ausbildung ist nur wenig bekannt. In seinen 20ern zog er nach Paris, führte Experimente zum Vakuum durch und interessierte sich für Astronomie. In den 1660er Jahren beobachtete er einige Kometen und folgerte, diese liefen auf elliptischen oder parabolischen Bahnen und gehörten somit zum Sonnensystem. Doch damit traf Adrien Ouzou auf den erbitterten Widerstand einiger Kollegen, die Kometen allein für ein atmosphärisches Phänomen hielten. Dass sich viele Kometen wie Planeten um die Sonne bewegen, war erst rund 100 Jahre später klar, mit der vorhergesagten Wiederkehr des Kometen Halley. Ouzou wurde Mitglied der Akademie der Wissenschaften und schlug König Ludwig XIV. Erfolgreich die Gründung eines Observatoriums in Paris vor. Er machte sich vor allem um die wissenschaftliche Nutzung des Teleskops verdient, denn es gelang ihm, das Mikrometer entscheidend zu verbessern. Mit seiner Konstruktion lassen sich zwei Fäden im Okular mit einem Feintrieb bewegen. Dies ermöglicht, Abstände im Blickfeld präzise zu bestimmen. Mit einem Mikrometer im Teleskop wird aus einem reinen Beobachtungs ein Messinstrument. Offenbar verärgert über die aus seiner Sicht zu behäbige Arbeit der in sich zerstrittenen Pariser Akademie, verließ er einige Jahre später Frankreich und zog nach Rom. Adrien Ouzou war dort aber kaum mehr wissenschaftlich tätig. 1691 ist er im Alter von 69 Jahren gestorben.
Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Birgit Becker mit Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um eine Frage, nämlich ob Schwedens Regierung mit dem Atomendlager zum Vorbild gereicht. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Im März 2021 treffen Windböen den Welthandel an seiner empfindlichsten Stelle.
Das 400 Meter lange Containerschiff Ever Given ist durch einen Sandsturm havariert und steckt nun im Suezkanal fest.
Da wurde der Öffentlichkeit klar, wie verletzlich diese hochgetakten Wertschöpfungsketten sind.
Mit dem Klimawandel werden Wetterextreme zunehmen. Eng werden könnte es schon bald in Panama.
In both droughts we had breath restrictions.
Nach beiden Dürreperioden mussten wir Durchfahrtsbeschränkungen verhängen. Und sie folgten sehr dicht aufeinander. Das war ein Augenöffner für uns.
Panama-Kanal sucht Wasser. Klimawandel am Nadelöhr des Welthandels. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.